NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Mai 1933. Der erste Großauftrag des NS-Regimes für den Architekten Albert Speer.
Nach der Niederlage von Stalingrad rückten in Nazi-Deutschland drei Männer in der Hierarchie nach oben, näher heran an Hitler. Auf Platz 3 Josef Goebbels, der Meister des Wortes.
Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg?
Auf Platz 2 Heinrich Himmler, der Meister des Mordes.
Ich will auch ein ganz schweres Kapitel nennen. Ich meine die Ausrottung des jüdischen Volkes.
Und auf Platz 1 nach dem Führer Albert Speer, Hitlers Lieblingsarchitekt, längst aber auch Rüstungsminister. Der Meister der Waffen. Er quält ein Millionenheer von Zwangsarbeitern. Seine mächtigste Waffe ist, was die anderen beiden nicht haben, Hitlers Vertrauen.
Hitler hatte einmal davon gesprochen, dass ich unter Umständen irgendwann für die Nachfolge in Frage kommen könnte.
Dieser Albert Speer verströmt bis zu seinem Tod 1981 die Aura des Gentleman-Nazis. Hintersinnig, seriös, eloquent. Doch tatsächlich verdreht er die Wahrheit, lügt und fälscht, wann immer es für sein Ego und seine Karriere förderlich ist, bis zum Schluss. Der Mann hinter Hitler ist anders als sein Führer, aber besser ist er nicht. Heute vor 85 Jahren betritt er die Bühne des Nazireiches, besser gesagt, er baut sie, auf dem Tempelhofer Feld in Berlin, dem Flughafen. Es ist der 1. Mai 1933 und das frisch an die Macht gekommene Regime holt aus zu einer propagandistischen Meisterleistung. Den Arbeiterkampftag hat man zum Feiertag erklärt. Die Zerschlagung der Gewerkschaften wird nach diesem Großspektakel folgen. Funktionäre werden ins KZ verschleppt. Streikrecht AD. Propagandaminister Josef Goebbels sorgt am 1. Mai für die Rundfunkübertragung der Massenveranstaltung.
Adolf Hitler, unser Fahnenträger und Führer, hat das Wort.
Die gigantischen Fahnen für den Fahnenträger besorgt Albert Speer, Architekt, 28 Jahre. Er baut Hitler eine Riesenbühne. Fahnen hoch wie 10-stöckige Häuser stehen neben der dreiteiligen Tribüne. Sie ziehen die Blicke von hunderttausenden Teilnehmern auf den Redner. Ein Jahr später wird Speer fürs Tempelhofer Feld noch größer planen, verkündet er im Reichsrundfunk.
Die Tribüne haben wir stark vergrößert und haben aber insbesondere die Fahnen, die letztes Jahr 32 Meter hoch waren, auf ungefähr 45 Meter Höhe vergrößert. Das heißt, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich die größten Fahnen, die jemals irgendwo aufgehängt wurden, zur Verwendung gebracht haben.
Größer, höher, weiter. Jungarchitekt Albert Speer will ganz hoch hinaus. Hitler wird auf ihn aufmerksam, wird sich begeistern für die Gigantomanie des jungen Mannes. Sie passt zu seiner eigenen. Am 1. Mai 1933 spricht er vor Speers Riesenfahnen.
Deutsche Volksgenossen und Genossinnen, der Mai ist gekommen.
Speer hat die Hitlerrede in die Dämmerung gelegt. Da kann er seine Fahnen und seinen Führer mit Flaggscheinwerfern anstrahlen.
Wiedergewinnung der Kraft und der Stärke unseres Volkes.
Bald wird Albert Speer des Führers Leibarchitekt für die Welthauptstadt Germania, zu der Berlin werden soll. 180.000 Menschen sollen in die Kuppelhalle passen, die größte der Welt. Was sonst? Speer schwärmt noch als alter Mann von dieser Zeit.
Mit jungen Jahren Bauaufträge zu bekommen, die in der Baugeschichte einmalig waren, ihrer Größe und ihrer Bedeutung nach, hatte natürlich etwas so Faszinierendes, war eine so große Versuchung, dass ich nicht glaube, dass ich dieser Versuchung widerstehen könnte, selbst wenn sie mir heute geboten würde.
Albert Speer entstammte einer wohlhabenden Architektenfamilie aus Mannheim. Arm war er nie. Und bereicherte sich dennoch, wo er konnte. Er wollte Geld und Macht.
Speer hat von Anfang an mit höchster Energie danach gestrebt, möglichst viele Personen in seinen Wirkungsbereich zu bekommen, selbst immer an der Spitze zu stehen und weitere Kompetenzen hinzuzubekommen.
Sagt einer, der ihn kennt wie kein zweiter, Historiker Magnus Brechtgen vom Institut für Zeitgeschichte München, Autor der neuen Biografie Albert Speer, eine deutsche Karriere. Speer wird zu einer Art Gröberts, größter Bauherr aller Zeiten. In Berlin lässt er breite Schneisen schlagen für eine erste Prachtallee. Häuser müssen weg, trotz Wohnungsknappheit wie heute. Speer hat als erster die Idee, wem man Wohnraum wegnehmen könnte, den Juden.
Speer war verantwortlich für die Erfassung der Berliner Judenwohnungen. Das hat er im September 1938 vorgeschlagen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie dann im Krieg deportiert werden können. Also die Gestapo benutzt die Speerschen Karteikarten, vereinfacht gesagt, um die Leute zu deportieren.
Speer baut die neue Reichskanzlei und übernimmt mehr und mehr die Architektur für die Reichsparteitage in Nürnberg. Leider muss er dort die gigantische Kongresshalle weiterbauen. Leider, weil sie ein anderer geplant hat. Was bleibt an Superlativ? Ein Stadion. Das Stadion, das größte der Welt, erklärt Martina Christmeier vom Kommunikationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg.
Im deutschen Stadion wäre Platz gewesen für ungefähr 400.000 Zuschauer. Das wäre circa die Einwohnerschaft von Nürnberg zur damaligen Zeit gewesen.
Warum gibt es so große Stadien heute nicht? Weil es stumpfer Größenwahn wäre. Ein Stadion, in dem kaum jemand richtig was sehen könnte.
Man hätte mehrere Fußballspiele nebeneinander stattfinden lassen können. Sie hätten oben von den Rängen wahrscheinlich nicht mehr wirklich gesehen, was unten stattfindet.
Speer ist näher dran an Hitler als die anderen NS-Führer. Speer und er, sie verstehen sich als Künstler, die an ganz großen Dingen bauen. Dafür braucht Speer Steine und lässt sie von SS-Führer Heinrich Himmler liefern. Speer sucht Steingruben, Himmler baut in der Nähe Konzentrationslager und lässt seine Gefangenen für Speer schuften, betont Historiker Brechtgen.
Die haben in diesem Sinne zusammengearbeitet, spätestens seit 1938, und das zieht sich dann durch den ganzen Krieg.
Speer tut so, als wenn er von nichts wüsste, vor allem nicht vom Judenmord. Davon hätte ihm Hitler nichts erzählt.
Wenn er es auch nie direkt ausgesprochen hat, nach 1942, was mit den Juden geschieht, so waren doch die Hinweise darauf deutlich genug, dass man hätte verstehen können, wenn man hätte verstehen wollen.
Von Auschwitz will Speer nie etwas gehört haben. Die Wahrheit sieht anders aus.
Speer hat Auschwitz mitfinanziert, hat die Baustoffe zur Verfügung gestellt und hat das auch inspizieren lassen. Der Holocaust ist ein seinerzeit für die Nationalsozialisten selbstverständlicher Teil ihrer Herrschaft.
Speer baut mit Himmler seinen Machtbereich weiter aus und startet ab 1942 richtig durch. Hitler ernennt den smart scheinenden jungen Manager zum Reichsminister für Bewaffnung und Munition.
Es gehört zu der Geschichte dazu, dass ich damals allen Ernstes glaubte, dass ich nicht politisch tätig bin, sondern als Rüstungsminister nur fachlich tätig bin.
So wird er sich ein Leben lang herausreden. Ein unpolitischer Fachmann, Idealist. Leichtgläubig. Dabei gehört Speer mit Himmler und Goebbels zu den Scharfmachern, drei, die nach Stalingrad den totalen Krieg wollen. Speer braucht ein Millionenheer für seine Rüstungsbetriebe, Goebbels macht die Propaganda dafür.
Es geht jetzt um alles. Die Front braucht Waffen und Munition. Die Heimat wird sie liefern, gleichgültig welche Massen auch gefordert werden.
Speer wird Hitlers Bombenbauer im totalen Krieg. Er lässt 7 Millionen Zwangsarbeiter ins Reich verschleppen. Sie sterben in Massen. Speer spricht von einem Rüstungswunder und präsentierte seinem Führer herausragende Statistiken.
Ich war bei Hitler als einer der ganz jungen Minister, einer der bemerkenswertesten Personen auch für Hitler geworden. Und nun setzte die ganze Kamarilla ein, um mich zu blockieren.
Diese Intriganten um Hitler blockieren ihn angeblich, obwohl er doch beim Heer, so Speer über Speer, viel besser rüstet als die anderen von der Luftwaffe. Stimmt nicht, betont Speer-Biograf Brechtgen.
In der Luftrüstung gibt es die gleichen Steigerungsraten wie unter Speer, der mit der Luftrüstung in diesem Felde praktisch nichts zu tun hat. Das heißt, es ist unabhängig von der Person Speer.
Speer frisiert die Zahlen, bläst seine Statistiken auf.
Es gibt eine bestimmte Sorte von Sprengstoff. Da gab es pro 100 Kilo Sprengstoff 50 Kilo Füllstoff, ein Ergänzungsmittel. Und er hat irgendwann gesagt, okay, diese 50 Kilo Füllstoff, die rechnen wir einfach dazu. So wurde sozusagen statistisch die Produktion plötzlich um 50% erhöht.
Hitler will Erfolgszahlen und glaubt sie seinem Superarchitekten. Der verdrängt den drogenabhängigen Hermann Göring immer mehr von Platz 2 in der Nazi-Hierarchie.
Den Eingeweihten konnte das klar sein, dass ich einer derjenigen war, der zur engsten Wahl stand.
Speer will den totalen Krieg bis zum Schluss. Er will ihn als Nationalsozialist und Karrierist.
Generell muss man sagen, dass natürlich die Verlängerung des Krieges von Mai 1944 bis Mai 1945 entscheidend auf die Zusammenarbeit von Speer, Himmler und Goebbels zurückgeht. Und in diesem letzten Kriegsjahr sind mehr Menschen ums Leben gekommen als in allen Kriegsjahren zuvor zusammen.
Selbst nach Hitlers Selbstmord gibt er nicht auf und ruft 5 Tage vor Kriegsende noch zum Durchhalten auf.
Jeder deutsche Bauer muss in der kommenden Zeit seine Ablieferungen auf das höchstmögliche Maß bringen.
Den Amerikanern verkauft sich der charmante Nazi nach Kriegsende als unpolitischer Fachmann und wundert sich, dass er in Nürnberg überhaupt vor Gericht gestellt wird.
Albert Speer, nicht schuldig.
Speer betreibt eine besondere Strategie. Er verdammt die Ideologie des Nationalsozialismus, den Krieg, und übernimmt Verantwortung, ganz allgemein.
Wollen Sie sich hierbei auf Führerbefehle berufen?
Nein. Soweit Hitler mir Befehle gab und ich diese durchführte, trage ich hierfür die Verantwortung. Allerdings habe ich nicht alle Befehle durchgeführt.
Erst einmal muss er aber ins Gefängnis. Nach 20 Jahren Haft präsentiert sich der prominenteste noch lebende Nazi-Führer als Technokrat, der nur seine Pflicht getan habe. Genau das wollen 1968 Millionen Deutsche hören und lesen.
Es ist außerordentlich schwer, wenn man in einem Krieg sich befindet, darüber zu entscheiden, ob die Rüstung noch sinnvoll ist oder nicht. Es geht also einfach weiter, ja, weil man sich im Kriege befindet.
Albert Speers Buch Erinnerungen wird zum Bestseller. Ein Buch voller falscher Fährten, Auslassungen und glatter Lügen.
Er ist sozusagen ein aktiver Bekämpfer der historischen Fakten.
Der Verleger Wolf Jobst Siedler und der Publizist Joachim Fest gehen Speer auf den Leim. Die wichtigsten Lügen. Als bekannt wird, dass Speer die Berliner Judenkarteien erfunden hat, startet er eine intensive Verschleierungskampagne.
Er weiß, welche Rolle er in der Judenverfolgung in Berlin gespielt hat. Er weiß, dass er verantwortlich ist für diese späteren Folgen. Und er sagt, lass das verschwinden.
Im Oktober 1943 redete Himmler vor den Gauleitern in Posen. Speer redete auch und war dabei. Himmler sprach dort offen über den Holocaust und über Kriegsverbrechen.
Hoch bei einem Bau eines Panzergraben. 10.000 russische Weiber an Entkräftung, Unfall oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird.
Als diese Rede in den 70er Jahren publik wird, zieht Speer alle Register, um angeblich nicht dabei gewesen zu sein. Er sei vor der Rede Himmlers abgereist.
Dementsprechend setzt er dann Himmel und Hölle in Bewegung, um eidesstattliche Erklärungen zu besorgen, schreibt die selbst vor und dann die Personen, denen er die dann zukommen lässt, die schreiben die brav ab und unterschreiben das auch. Und so kommen dann die Anti-Erzählungen in die Welt, die dann für mehrere Jahrzehnte auch manche Historiker leider verwirrt haben.
Er kommt damit durch, weil der Zeitgeist es so will. Einen geläuterten Nazi, der aber eigentlich nichts dafür konnte.
Ich für meinen Teil glaube, dass es eine Verpflichtung gerade der Überlebenden ist, diejenigen, die diesen Abschnitt nur als Geschichte sehen, mit Leben zu erfüllen, aber mit einem Leben zu erfüllen, das gleichzeitig vor einer Wiederholung warnt.
Der Mahner hat übrigens auch heimlich noch private Beutekunst. Nach seiner Haft verhökert Speer seinen Teil, auch heimlich.
Man vermutet, dass er das mit seiner damaligen Geliebten ausgegeben hat.
Albert Speer lebt dank Bildern und Büchertantiemen ein Leben in Wohlstand bis zum Schluss. Der vermeintliche Gentleman-Nazi stirbt stilecht 1981 in London nach einem Interview mit der BBC an einem Schlaganfall mit 76 Jahren.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an den ersten Großauftrag, den der Architekt Albert Speer am 1. Mai 1933 erhielt. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.